Ich heiße Patrick Wössner, wie Sie schon gelesen haben und gehört haben. Ich bin 34 Jahre alt und bin Pastor der Baptistengemeinde in Reinhardshagen, das ist bei Kassel. Ich habe in Basel studiert an der STH, an der Staatsunabhängigen Theologischen Hochschule Basel. Und ich kenne Pastor Dr. Nestvogel schon seit ein paar Monaten. Ich kenne ihn schon ein bisschen länger durch seine Predigten, aber bin dann mit ihm bekannt gemacht durch den Gottesdienst auch mal hier und wir sind seitdem im Gespräch miteinander. Und ich freue mich, dass er mich gefragt hat, ihn heute zu vertreten. Und danke Ihnen, dass Sie heute Morgen gekommen sind. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, auf einem Eselchen reitet Jesus von Betphage, das heißt auf Deutsch Feigenhausen, über die Anhöhe des Ölbergs. Eine Menge Menschen ziehen hinter ihm her. Jesus ist an der Spitze dieses Pilgerzuges und es geht nach Jerusalem. Er geht entschlossen voran. Am höchsten Punkt des Weges, oben auf dem Ölberg, kurz vor dem Abstieg ins Kidrontal, da bricht die ganze Menge der Jünger in laute Freudenrufe aus. Die Jünger, die sind so überglücklich über die mächtigen Taten, die sie von Jesus gesehen haben. Das Herz geht ihnen über. Wir haben gerade gesungen, wie groß ist sein Tun, wie groß ist sein Lieben. So können wir uns diese Jubelrufe vorstellen. Es heißt da in Lukas 19, Vers 38, wie sie laut rufen, gelobt sei, der da kommt. Das ist noch vor unserem Predigtext, unmittelbar vorher. Gelobt sei, der da kommt, der König in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Also der Friede, den Jesus bringt, Jesus, der Messias, der König, der zielt auf den Himmel. Friede sei im Himmel. Da wird dieser Friede zur Vollendung kommen, den er uns jetzt schon hier schenkt. Wir haben es auch gesungen in der dritten Strophe in diesem Lied, O Gott, dir sei Ehre, dass wir, wenn wir jubelnd einziehen in den Himmel, dass wir dann sehen werden, was wir jetzt glauben und was wir jetzt auch schon erfahren in unserem Herzen. Also dieser Friede, der zielt auf den Himmel und die Verehrung Jesu, Ehre sei in der Höhe, die geschieht in der Ewigkeit, in der Höhe, im Himmel. Und ihr merkt schon, diese Jünger, die sind überglücklich. Sie verehren Jesus als den Messias, als den, der da kommt, als den König und er ist zu Besuch, er ist gekommen, um uns Frieden mit Gott anzubieten. Einige Pharisäer, lesen wir dann, stören sich an diesen Jubelrufen und vor allem daran, dass Jesus hier als der Messias proklamiert wird. Wissen die überhaupt, was die da sagen? Jesus ist der, der da kommt, der Messias? Diese Jüngerschar, die freut sich wie unmündige Kinder. Und die Pharisäer, die wollen das abbremsen und die Begeisterung über Jesus zügeln. Und die Hoffnung auf diesen Zimmermannssohn, so gut es geht, in Schranken weisen. So wie vorher schon Bartimäus verwarnt wurde. Davon wird Dr. Nestvogel nächsten Sonntag reden. In Lukas 18 lesen wir das. Da wird auch dieser Bartimäus, der wird gebremst, als er nach dem Sohn Davids ruft, nach seinem Erbarmen. Und so wurde schon 1000 Jahre vorher der tanzende David gebremst, der nicht ins Bild passte, der hüpfte und sprang, als die Lade Gottes, die Bundeslade, nach Jerusalem gebracht, überführt wurde. Die Bundeslade mit den 10 Geboten. Und den dann die Michal, die Tochter von Saul, dafür verachtete, nachzulesen in 2. Samuel 6. Also auch damals gab es schon welche, die sich daran störten. Und jetzt kommt nicht nur die Bundeslade nach Jerusalem, jetzt kommt nicht nur das Zeichen von Gottes Gegenwart nach Jerusalem, jetzt kommt der Herr selber in seinem Sohn Jesus. Und Jesus gibt seinen Anhängern, seinen Jüngern Recht und er sagt diesen missgünstigen Pharisäern, die Menge schreit zu Recht. Jawohl, ich bin der Messias, ich bin der König. Und Jerusalem ist meine Hauptstadt, in die ich einziehen muss und in die ich einziehen will. Er sagt dann, wenn diese schweigen werden, diese Jünger, dann werden die Steine schreien. Und Jesus meint, wenn meine Jünger mal nicht mehr können, dann werden die Steine des zerstörten Jerusalems schreien und verkünden, dass Jesus, der Messias, sie besucht hat und von ihr verworfen wurde, wenn Steine schreien. Woran lag es, fragen wir, dass die jüdischen Führer, die Pharisäer, in ihrem Herzen härter waren, härter noch als Steine? Lag die Schuld vielleicht an Jesu Predigt? Nein, denn sie alle bezeugten, es hat nie jemand so gepredigt wie der Herr Jesus, wie dieser Mensch. Man hat ihm zugestanden, dass er gewaltig predigt, mit Vollmacht, nicht wie die Schriftgelehrten und Pharisäer. Dann fragen wir weiter, ja, lag die Schuld vielleicht an Jesu Leben? Nein, das war es auch nicht. Denn Jesus hatte ja so rein, so heilig, so ohne Sünde, so ohne Flecken gelebt. Er fragt einmal in Johannes 8, Vers 46, wer von euch kann mich einer Sünde zeihen, also mich einer Sünde überführen? Und alle schwiegen sie beschämt still. Oder lag die Schuld an Jesu Liebe, dass seine Predigt zu hart gegen die Leute war? Nein, das war es auch nicht. Er war die Menschenfreundlichkeit und Liebe selbst. Er hatte Kranke geheilt, Blinde, Lahme, Taube, Stumme, Aussätzige, Gichtbrüchige, Wassersüchtige, Fieberkranke, Mondsüchtige, Besessene. Er hat niemals einen Menschen abgewiesen und nie gesagt, du, jetzt wird's mir zu viel. Und wenn er den ganzen Tag über Kranke geheilt und Tausenden das Evangelium gepredigt hatte, dann ging er oft abends noch in die Einsamkeit und hat nächtelang durchgebetet für die Leute, für das Heil der Menschen. Kein Weg war diesem Jesus zu weit. Er zog im ganzen Land umher und wohin er kam, da trieften seine Fußstapfen von Segen. Woran lag es dann, dass die Pharisäer in ihrem Herzen noch härter waren als Steine und sich nicht bekehrten und schließlich den Herrn Jesus weghaben wollten, weg mit ihm? Es gab nur einen Grund. Sie hatten ihre Sünde lieber als den Herrn Jesus. Sie verstockten ihre Herzen gegen ihn. Sie wollten sich nicht bekehren. Und was macht Jesus? Jesus weint. Er sagt nicht, bitte, ihr wollt nicht. Wer nicht hat, wer nicht will, der hat schon. Es ist euer Leben. Ihr werdet euch noch wundern, wie alles ausgeht. Ihr werdet noch mal an mich denken. Aber dann ist es zu spät. Euer Bier, selber schuld. Nein, Jesus weint. Und das ist unser erster Punkt heute Morgen, Tränen der Liebe. Tränen der Liebe. Unser Thema lautet, wenn Steine schreien, wie Jesus um uns wirbt. Wenn Steine schreien, Gedankenstrich, wie Jesus um uns wirbt. Und das Erste, was wir hier sehen, Jesus wirbt um uns mit Tränen der Liebe. Erstens Tränen der Liebe. Vers 41, das ist der erste Vers auf ihrem Gottesdienstzettel. Und als er nahe hinzukam, sah er die Stadt, nämlich die Stadt Jerusalem, und weinte über sie. Da steht Jesus also vor Jerusalem. Er steht auf dem Ölberg, auf der Anhöhe, und er sieht die ganze große Stadt Jerusalem vor sich liegen, in der damals mehrere hunderttausend Menschen wohnten. Da liegen vor ihm die schönen und prächtigen Häuser, die Schlösser und Burgen, der herrliche, von weißem Marmor erbaute Tempel. Das sieht er alles vor sich vom gegenüberliegenden Ölberg. Und da gehen, laufen, fahren Hunderttausende von Menschen, groß und klein, alle irgendwie beschäftigt mit diesem und jenem. Und keiner von denen denkt daran, dass Tod und Gericht nahe sei. Alle sind in völliger Sicherheit. Jerusalem, meinen sie, sei ja auf Felsen gegründet. Jerusalem, meinen sie, ist ja die Stadt Gottes. Und sie seien das auserwählte Volk. Gott könne ja sein Volk und seine Stadt, seinen Tempel nicht untergehen lassen. Der Herr Jesus denkt daran, als er Auge in Auge Jerusalem sieht, wie er diesen Hunderttausenden Buße gepredigt hat, wie er sie gebeten hat, kehrt um, tut Buße, glaubt an das Evangelium, wie er ihnen gesagt hat, dass Gottes Gericht kommt und wie er unter ihnen Wunder getan hat. Und sie hatten das alles in den Wind geschlagen. Sie hatten sich gegen seine Liebe verstockt. Und da kommen Jesus die Tränen, Tränen der Liebe. Ich weiß nicht, wo ihr herkommt, ob ihr aus Hannover kommt oder irgendwo anders her. Wenn ihr das Ortsschild Hannover seht, so wie ich heute Morgen, als ich auf diese Stadt zugefahren bin, oder wenn ihr nachher auf dem Heimweg auf euren Ort, auf eure Stadt zufahrt, ihr euch der nähert, dann empfindet ihr was? Als Jesus Jerusalem erblickt, die Stadt Gottes, da weint er über sie. Jerusalem bedeutet Gründung des Friedens oder Friedensbesitz. Gründung des Friedens oder Friedensbesitz. Und Jesus weint. Warum? Denn der Unfrieden dieser Stadt, der Unfrieden Jerusalems ist zum Weinen. Und man hört Jesus schluchzen und klagen. Das bedeutet dieses Wort weinen. Dass es also nicht nur Tränen sind, die da Jesus kommen, sondern er schluchzt und klagt. Als er sagt, Vers 42, wenn doch auch du, also nicht nur die, die gerade Hosianna gesungen haben, die mich als Messias erkannt haben und sich über mich freuen. Wenn doch auch du, also ich meine dich, Jesus meint dich heute Morgen, wenn doch auch du wenigstens noch an diesem deinem Tage erkennen würdest, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Also Jesus sagt hier, wenn du schon die letzten 3 Jahre meiner Predigt und wenn du schon in den Tagen Johannes des Täufers, meines Vorläufers, wenn du da schon nicht erkannt hast, was zum Frieden dient, dass du mich brauchst, dass du Vergebung brauchst, dass ich dein Leben neu machen will, dann doch wenigstens jetzt noch, wo ich noch ein letztes Mal vor meinem Tod zu dir komme, wo ich dir noch einmal zurufe, kehre um. Erkenne es doch, dass du mich brauchst. Wenn du es nur erkennen würdest, wie sehr lieb ich dich habe, wie schlimm dein Schaden ist, dass nur ich dich retten kann. Jesus, der wünscht sich so sehr, dass diese Stadt gerettet wird. Er liebt Jerusalem so sehr. Er liebt die Menschen so sehr. Obwohl es die Stadt ist, wie wir gehört haben, gerade noch in dem Lied vor der Predigt, die Stadt ist, die Propheten Gottes abgewiesen hat. Nicht nur Jesus abweist, die Propheten Gottes abgewiesen hat. Schon damals, wir haben es in der Lesung gehört, Jeremia, als er im Tempel steht und zu den Leuten sagt, ihr müsst euer Leben bessern, ihr müsst umkehren. Lieben wir die Menschen auch so sehr, dass uns ihre Gleichgültigkeit gegenüber Jesus und ihre Mühseligkeit und Beladenheit das Herz bricht. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück, und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Vielleicht kennen Sie dieses Lied, Ich bin durch die Welt gegangen, von Eleonore Reuss. Kümmert dich das? Schmerzt dich das? Bricht dir das Herz? Tränen der Liebe. Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 16, wenn wir errettet sind, dann sehen wir die Menschen mit anderen Augen. Er sagt, darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Das heißt, vorher, da ging es uns um die äußere Erscheinung, um die Persönlichkeit von anderen, vielleicht um ihren Wohlstand. Aber das hat sich jetzt geändert, sagt Paulus. William MacDonald sagt dazu, wir sehen die Menschen jetzt als potenzielle Anbeter des Lammes Gottes für alle Ewigkeit. Wir erkennen, dass der unbedeutendste Mensch mehr wert ist als alles Gold, Silber, Platin und als alle Diamanten der Welt. MacDonald sagt weiter, auf Golgatha hat uns der Herr Jesus den Wert eines jeden einzelnen Menschen gezeigt. Jeder war es wert, dass er sein Blut für ihn vergoss. Wie sehr wir doch diese Sicht brauchen, wie sehr wir doch dieses Gebet brauchen, dass wir sagen, lass mich die Menschen so sehen, Herr Jesus, wie du sie siehst. Gib mir dein Herz für die Leute. Lass mich verstehen, wie du dich um sie mühst. Oder ich denke an Mose, der zu Gott sagt in 2. Mose 32, Vers 32, das können wir uns gut merken. 2. Mose 32, Vers 32, da sagt Mose zu Gott, vergib ihnen, also vergib deinem Volk doch ihre Sünde. Wenn nicht, dann tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Das ist die Liebe Jesu, die wir hier bei Mose finden. Diese Liebe, die sich für den anderen verdammen lassen würde, wenn wir das könnten. Diese Liebe, die um Menschen ringt, die um sie vor Gott weint. Das ist doch gewaltig. Vergib ihnen, sagt Mose, durch ihre Sünde. Wenn nicht, dann tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Wisst ihr, die gute Nachricht von Jesus weiterzusagen und Menschen zu lehren, sie anzuleiten, wie man mit Jesus lebt, was zum Leben mit Jesus gehört, das ist das eine. Aber wie ist das mit unserem Mitgefühl? In 1. Thessalonicher 2, Vers 11 und 12, das sagt Paulus, denn ihr wisst, dass wir, wie ein Vater seine Kinder, einen jeden von euch ermahnt und getröstet und beschworen haben. 1. Thessalonicher 2, Vers 11 und 12. Väterlich, sagt er hier, haben Silas, Timotheus und ich uns um euch gekümmert. Väterlich haben wir euch ermahnt und getröstet und beschworen. Und in 1. Thessalonicher 2, Vers 7, kurz davor, da sagt er, wie eine Mutter ihre Kinder pflegt. Also mütterlich haben sie sich um die Menschen in Thessalonich gekümmert, haben ihnen gedient. Und den Gemeindeleitern von Ephesus kann Paulus sagen in Apostelgeschichte 20, Vers 31, denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Hier sehen wir das Mitgefühl von Paulus. Unter Tränen hat er ermahnt. Und dann schließlich noch den Christen in Korinth, denen sagt Paulus in 2. Korinther 2, Vers 4, ich schrieb euch unter vielen Tränen, nicht damit ihr betrübt werden sollt, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich habe, besonders zu euch. Er schrieb unter vielen Tränen, damit sie die Liebe erkennen, die er zu ihnen hat. Besonders zu euch, habt ihr das gehört? Dieses Sorgenkind von Gemeinde. Und wer die Korintherbriefe liest, der wird die Nöte und den Kummern und den Kummer, die Paulus mit diesen Christen hatte, erfahren. Diesen Korinthern, denen schreibt er mit Tränen der Liebe. Jesus weint Tränen der Liebe um Jerusalem. Jesus wünscht sich so sehr, er wünscht sich es unter Tränen, unter Seufzen und Klagen, dass Jerusalem sich jetzt noch bekehrt. Aber es wird nicht passieren. Jesus weiß, mein Wunsch wird nicht in Erfüllung gehen. Er sagt, nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Es ist immer noch Vers 42. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Sie haben Augen und sehen nicht. Sie haben Ohren und hören nicht. Wisst ihr, erst verschließen wir uns und unsere Augen vor dem, was zum Frieden dient. Und dann verbirgt es Gott vor uns. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Das heißt, Jerusalem, du wirst auch meine letzte Warnung, meine letzte Mahnung überhören. Du willst dich mir nicht anvertrauen und darum verstehst du die Wahrheit auch nicht. Du willst nicht und darum hörst du auch nicht. Darum kannst du es nicht verstehen, sagt Jesus. Darum ist es vor deinen Augen verborgen. Du läufst dem Gericht Gottes blindlings in die Arme. Du siehst nicht, wie ernst deine Lage ist. Wie furchtbar die Folgen deiner Blindheit sind. Es ist zum Heulen. Jesus schluchzt. Was für ein Jammer, was für eine Not. Sie reibt mich auf, sie zerbricht mich, dass mein Herzenswunsch nicht in Erfüllung geht und du dich bekehrst. Und Jesus, der Allwissende, der sieht dann, wie in wenigen Jahren über diese große Stadt Jerusalem Gottes Gericht hereinbrechen wird. Wie der heilige Gott, dessen Wort die Jerusalemer verachtet haben, dessen Sohn sie getötet haben, dessen Gnade sie missbraucht haben, wie dieser heilige Gott die Schalen seines Grimmes über diese Stadt und ihre Bewohner ausgießen wird. Das sind die Verse 43 und 44. Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen. und werden dich dem Erdboden gleich machen, samt deinen Kindern in dir, und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir. Warum? Weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du heimgesucht worden bist. Man kann auch übersetzen, weil du den günstigen Zeitpunkt deiner Musterung nicht erkannt hast. Also dieses Heimsuchen bedeutet, da hat Gott hingesehen, da hat er sie besucht, da hat er sie gemustert. Also als der Bischof und Hirte, weil Bischof heißt ja Aufseher, und dieses Wort, das hier steht für Heimsuchen, das bedeutet eben dieses Aufsehen, dieses Hinblicken. Also als der Bischof und Hirte deiner Seele kam, Jerusalem, und dich führen wollte, da hast du diesen Termin ungenutzt verstreichen lassen. Das meint Jesus hier. Und aus dieser Verweigerung gegenüber Jesus wird dann der Aufruhr der Juden gegen Rom folgen. Sie haben Jesus abgelehnt als ihren König, als ihren Messias, und daraus, sagt Jesus, wird dann der Aufruhr gegen Rom folgen. Und weil sie eben Jesus, den Messias, verworfen haben, werden sie dann ihr Recht gegenüber Rom umso leidenschaftlicher verteidigen. Und das Ende wird dann ein Kampf gegen Rom sein, an dem die Stadt untergeht. Sie haben Jesus, den Friedefürst, den Messias, verworfen. Sie wollen nun ihr Recht gegen die Römer selber in die Hand nehmen, machen das umso leidenschaftlich, und das Ende wird dann der Kampf gegen Rom sein. Und Jesus sieht jetzt gegenüber der Stadt Jerusalem vom Ölberg aus, wie Gott diese Stadt in die Hände der Römer gibt, die kommen, die sie belagern, von allen Seiten bedrängen, sie stürmen, sie anzünden, Tempel, Schlösser, Häuser, alles steht in Flammen. Und was während der langen Belagerung nicht vom Schwert gefressen wird und nicht vor Hunger umkommt, nicht von der Pest getötet wird, das wird dann unbarmherzig von den wütenden Römern dem Erdboden gleichgemacht. Mütter und ihre Kinder, Priester, Vornehme und Reiche, Arme und Elende und Geringe, Männer und Frauen, Alte und Kinder, alles. Alles wird ermordet, dass das Blut in Bächen durch die Stadt fließt und bald nichts mehr übrig ist als rauchende Trümmer und verwesende Leichname. Das alles sieht der Herr Jesus, der Allwissende, vorher, und das alles verkündigt er Jerusalem im Voraus, dass es bald, sehr bald geschehen werde und dass das alles über sie kommt, weil sie dem Evangelium trotzig widerstehen. Sie könnten das alles vermeiden, wenn sie sich nur bekehren wollten. Weil du die Zeit nicht erkannt hast, den günstigen Zeitpunkt, den Zeitpunkt, da ich zu dir komme, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du heimgesucht worden bist. Als Jesus da war, als er sein Volk besucht hat, da hätte alles anders werden können. Die ganze Vergangenheit des Volkes hätte an einem Tag wieder gut gemacht werden können. Jesus kann unser ganzes Leben in einem Blick, in einem Augenblick ändern und alle Schuld bereinigen. Wie war das damals? Und ihr befindet euch ja gerade in der Predigtreihe über die Könige. Und passt es auch sehr schön, dass wir jetzt mal zurückblicken. Wie war das damals, als Nebukadnezar 587 vor Christus Jerusalem und den Tempel in Schutt und Asche legt? Wie war das damals? Da lesen wir in 2. Chronik 36, es ist das letzte Kapitel im 2. Chronikbuch, ab Vers 13. Er, Zedekia, der letzte König von Juda, wurde halsstarrig und verstockte sein Herz, so dass er sich nicht bekehrte zu dem Herrn, dem Gott Israels. Auch alle oberen Judas und die Priester und das Volk versündigten sich noch mehr mit all den gräulichen Sitten der Heiden und machten unrein das Haus des Herrn, den Tempel, den er geheiligt hatte in Jerusalem. Und der Herr, der Gott ihrer Väter, ließ immer wieder gegen sie reden durch seine Boten, denn er hatte Mitleid mit seinem Volk und seiner Wohnung. Das sind die Tränen der Liebe. Gott hat Mitleid. Er schickt immer wieder Propheten. Aber sie verspotteten die Boten Gottes und verachteten seine Worte und verhöhnten seine Propheten, bis der Grimm des Herrn über sein Volk wuchs und es kein Vergeben mehr gab. Versteht ihr? Gott ruft schon damals, zu jeder Zeit. Gott bietet seine Vergebung an, aber er zwingt niemanden. Er will retten, aber wo man ihn abweist, da kann er nicht. Er kann den Menschen seinen Frieden nicht aufzwingen. Zur Liebe gehört diese letzte schmerzhafte Ohnmacht, dass uns Gott nicht zwingt. Erkennen wir die Zeit, in der Gott uns heimsucht, in der Gott uns anspricht in unserem Gewissen? Spüren wir, wenn Gott mit seinem Geist jetzt in unser Leben eingreift? Martin Luther spricht vom Platzregen. Sie haben das auch gehört, das hat Dr. Nestvogel vor 2 Wochen auch gesagt in der Predigt über Hiskia zum Thema Erweckung. Martin Luther spricht vom Platzregen, wenn Gott uns heimsucht, der nach langer Trockenheit kommt und den man dann mit allem, was man hat, auffangen muss, wenn Gott redet, dass man dann hinhört, dass man sich dann öffnet und diesen Regen nicht ungenutzt vorüberziehen lässt, der unser Leben fruchtbar macht für die Ewigkeit. Und darum lasst uns Jesus Christus und sein Angebot heute nicht versäumen. Lasst uns zuhören, wenn er durch sein Wort zu uns redet, wenn er uns im Gewissen anspricht. Lasst uns zuhören. Lasst uns zuhören wie Israel zur Zeit Nehemias. Da hört Israel genau hin. Da heißt es in Nehemia 8, Vers 3, und die Ohren des ganzen Volks waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Nehemia 8, Vers 3. Da steht, dieser Esra steht auf einer hölzernen Kanzel und das ganze Volk ist jetzt nicht Esra zugewandt und ist mit seinen Sinnen nicht bei Esra, sondern ganz bei dem Buch Gottes, bei dem Gesetzbuch Moses, das Esra vorliest und das er dem Volk erklärt. Sie wollten hören, was Gott sprach. Sie waren ganz Ohr. Das war richtiges Zuhören. Sie haben Gottes Angebot nicht an sich vorüberziehen lassen. Und wisst ihr, was dann passierte? So kamen die Leute bald zur Erkenntnis ihrer Sünden und dann flossen Tränen der Buße, lesen wir in Nehemia 8. Und das Volk hat Gottes Gnade angenommen. Jetzt fragt vielleicht einer, warum weint Jesus? Er könnte doch das Gericht über Jerusalem aufheben. Wenn die Leute nicht hören wollen und er sie so sehr liebt, dann darf er eben nicht so konsequent sein, wenn er sie so sehr liebt. Das geht nicht. Das geht nicht. Versteht ihr? Gott kann nicht anders sein als Gott. Jesus kann nicht anders sein als Jesus. Und deshalb kann Gott dort, wo er ist, nicht gleichzeitig Schuld und Sünde stehen lassen. Das geht nicht, weil Gott Gott ist. Es sei denn, es bezahlt ein anderer für unsere Schuld. Es sei denn, ein anderer macht die Sache für uns klar. Und genau das hat Jesus am Kreuz bewirkt. Und das anzunehmen, die Vergebung durch sein Blut und das Loslassen unserer Sünde, darum bittet Jesus uns bis heute. 40 Jahre nach Jesu Tod und Auferstehung wird Jerusalem dann vom Tod überrannt. Es geschieht unter Kaiser Titus im Jahr 70 nach Christus. Es erfüllt sich alles, was Jesus vorhergesagt hat, so wie es sich damals erfüllte, dass Nebukadnezar kam und Jerusalem in Schutt und Asche legte. Gottes Wort erfüllt sich. Und dann bleibt von dem prächtigen Tempel des Herodes, an dem 46 Jahre lang gearbeitet worden war, lesen wir in Johannes 2. Da blieb nur ein Mauerrest übrig. Und das ist die berühmte Klagemauer. Die berühmte Klagemauer, an der bis heute gebetet wird und das große Elend beklagt wird, das mit dem römisch-jüdischen Krieg über das Land kam. Wenn Steine schreien, an diesen Steinen wird bis heute geklagt und geschrien. Jesus kündigt diese leidvolle Zukunft Jerusalems an und er weint Tränen der Liebe, als er Jerusalem vom gegenüberliegenden Ölberg ins Auge sieht. Er wirbt um Jerusalem mit Tränen der Liebe. Er wirbt mit Tränen der Liebe um die Menschen. Er wirbt mit Tränen der Liebe um die Menschen in Hannover und an deinem Ort. Heute, jetzt wieder, breitet er durch die Predigt seine Flügel aus. Seine Flügel über uns, über dich und mich. Und er will uns versammeln, wie eine Henne ihre Küken. Er will uns versammeln unter den Schutz seiner Vergebung. Und du willst nicht? Das ist das erste, Tränen der Liebe. Und dann zieht Jesus in Jerusalem ein. Lukas berichtet uns davon nichts, er überspringt das. Er will nämlich neben die Prophetie von der Zerstörung Jerusalems und des Tempels jetzt schon den entweihten Tempel stellen. den die Jerusalemer für eine Trutzburg gegen alle feindlichen Angriffe halten. Wir lesen die Verse 45 bis 48. Da heißt es, und er, Jesus, ging in den Tempel und fing an, die Händler auszutreiben und sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus sein. Und wie geht es weiter? Für alle Völker, das lässt Lukas hier weg, für alle Völker, das steht bei Jesaja weiter. Also auch für die Heiden, die sich bekehren, diese große Perspektive schon im Alten Testament. Ihr wird hier betont, ihr aber habt es zur Räuberhöhle gemacht. Und er lehrte täglich im Tempel. Aber die hohen Priester und Schriftgelehrten und die angesehensten des Volkes trachteten danach, dass sie ihn umbrächten. Und fanden nicht, wie sie es machen sollten. Denn das ganze Volk hing ihm an und hörte ihn. Also hören wir genau hin. Jesus weint Tränen der Liebe, er schluchzt und klagt, aber er versinkt nicht in Traurigkeit. Die Tränen der Liebe, die binden ihm nicht die Hände und auch nicht den Verstand. Jesus, der tut, was er kann, auch wenn er nicht erreicht, was er sich unter Tränen wünscht, nämlich dass Jerusalem vor dem Gericht bewahrt wird. Also lasst uns das festhalten. Jesus gibt nicht auf. Jawohl, er hat ein Herz von tiefem Mitgefühl, von tiefem Mitleid und er weint um die Menschen. Aber er wirft den Samen des Wortes Gottes und er bearbeitet den harten Herzensboden in Jerusalem mit Tränen. Das ist seine Haltung, in der er Gottes Wort dann ausstreut. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten, heißt es im Psalm 126. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben. Und darauf stößt uns auch der Name des heutigen Sonntags, Letare. Freut euch mit Jerusalem, mit Tränen säen, mit Freuden ernten. Das, was Jerusalem damals an Jerusalem geschah, das ist nicht das Letzte. Mit Tränen säen und mit Freuden ernten. Jesus sagt auch, selig sind, die da Leid tragen, die darunter leiden, dass Gottes Gebote gebrochen werden. Denken wir an Psalm 119, Vers 136, wo es heißt, meine Augen fließen von Tränen, weil man dein Gesetz nicht hält. Und Jesus sagt, selig, wenn dich das kümmert. Selig bist du, selig, wenn du Leid trägst. Selig, wenn du darunter leidest, dass Menschen dem Herrn widerstehen und ihre eigenen Wege gehen. Selig, wenn du Tränen der Liebe weinst. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Der Herr ist größer und er kann Menschen überwinden. Und Jesus kommt nun in die Stadt und sein erster Gang ist in den Tempel. Und was muss er da sehen? Was muss er da sehen? Im Vorhof des Tempels Gottes, da sieht er Leute stehen, die kaufen und die verkaufen. Er sieht Wechsler stehen und volle Geldtische vor ihnen. Er muss das Brüllen der Ochsen hören und das Blöken der Schafe und das Girren der Tauben, die da hineingebracht wurden von den Verkäufern, weil sie hier im Tempel ihre Ware am besten loswerden können. Und Jesus ist tief entsetzt, tief empört über solchen Gräuel der Tempelschändung und Gottesverachtung. Was soll er jetzt tun? Stillschweigen? Einfach nur weinen? Das wäre den Sündern recht gewesen, denn sie wollen sündigen und sie wollen nicht getadelt werden. Aber das hätte Jesus nicht verantworten können, weder vor seinem himmlischen Vater noch vor den Menschen. Und deshalb erhebt Jesus in dieser Situation seine Stimme laut wie eine Posaune und ruft hinein mitten unter das versammelte Volk, mein Haus ist ein Bethaus, aber ihr habt es zum Kaufhaus gemacht und zu einer Mördergrube. Und während er das ruft, wirft er die Tische der Geldwechsler um, der Taubenkrämer, macht sich eine Geißel von Stricken und treibt alle Tempelschänder aus dem Tempel hinaus. Das ist Gottes Eifer, der ihn ergreift. Jesus reinigt den Tempel, damit die Menschen in Jerusalem im Tempel und durch den Tempel endlich erkennen können und erkennen sollen, was zum Frieden dient. Darum reinigt er den Tempel, damit sie es doch endlich sehen, was sie brauchen. Der äußerliche Gottesdienst tut's nicht. Also Opfer kaufen und Opfer bringen und dann wieder sein eigenes Leben, sein eigenes selbstbestimmtes Leben führen. Der äußerliche Gottesdienst tut's nicht, sagen die Propheten im Alten Testament an mehreren Stellen, Jesaja, Jeremia, Amos. Sie sagen immer wieder, der Glaube muss zum Leben passen, sonst ist etwas faul. Und das deckt Jesus bei der Tempelreinigung auf, dass etwas faul ist. Und er wirft hier zum zweiten Mal während seiner Wirkungszeit das aus dem Tempel raus, was ihn entweiht. Und er macht den Tempel damit zu einem Haus der Lehre des Wortes Gottes. Das ist unser zweiter Punkt, Tempel der Lehre. Tränen der Liebe, Jesus wirbt mit Tränen der Liebe um uns und zweitens mit dem Tempel der Lehre, mit der Gemeinde, die sein Wort, die die Bibel lehrt. Dr. Nestvogel ist ja ein Künstler darin, in seinen Gliederungen das immer so schön zu machen, dass die mit Alliterationen und mit Stilmitteln, jetzt habe ich es auch probiert, gelingt nicht immer so gut. Also Tränen der Liebe, TL, und Tempel der Lehre. Das ist das Zweite. Wisst ihr, der Tempel soll jetzt ein Tempel der Lehre sein, in dem sich der Räuber, der Sünder, nicht mehr sicher fühlt wie in einer Räuberhöhle, sondern der Tempel soll ein Tempel der Lehre sein, in dem der Räuber gestellt wird und von seiner Sünde überführt wird. Vorher, da war es in Jerusalem so, da konnte jeder zum Gottesdienst kommen und in seinen Sünden weiterleben, da hat sich niemand dran gestört. Und Jesus macht jetzt deutlich, mein Haus soll ein Tempel der Lehre sein, in dem der Räuber gestellt wird, von seiner Sünde überführt wird. Und das geschieht zuallererst durch die Predigt des Wortes Gottes. Es ist ja leider so, dass die Gemeinde zu allen Zeiten unmoralischen Lebenswandel und bibelfeindliche Lehre geduldet hat und duldet. Wir sind schwach und wir wollen niemanden verlieren und deshalb solidarisieren wir uns mit der Sünde. Und über der Eingangstür des Tempels, über der Eingangstür unserer Gemeinde steht dann nicht nur Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin, sondern da steht dann auch, Jesus, bei dir kann ich so bleiben, wie ich bin. Das heißt dann ganz praktisch, ich kann auch Sex außerhalb der Ehe haben, ich kann meiner homosexuellen Neigung nachgehen, wenn ich eine habe, ich muss da nicht Buße tun und bin da nicht angewiesen, dass ich durch die Kraft des Blutes Jesu auch da erneuert werde. Ich kann mir aussuchen, ob ich mit Frau X und Herrn Y mich versöhne oder nicht. Kurzum, ich kann leben, wie ich will. Und das ist eine Lüge. Gott lässt sich nicht vor unser Leben spannen, als Zugtier. Wenn wir mit ihm leben wollen, dann müssen wir unter sein Joch kommen. Dann müssen wir seiner Spur folgen, wenn wir Frieden haben wollen, wenn wir das Ziel erreichen wollen, wenn wir in Gottes Ewigkeit ankommen wollen. Gott will dich, Gott will uns als Gemeinde reinigen und heiligen. Und ich weiß, die Gemeinde nach dem Herzen der Mitglieder, die Gemeinde nach dem Herzen der Mitglieder, die bedrängt nicht mit unschönen Worten wie Sünde und Schuld und Gericht, sondern die predigt den Gott, der alles liebevoll erträgt. In der Gemeinde nach unserem Geschmack kann jeder tun und lassen, was er will. Da wird niemand auf sein Verhalten angesprochen, denn sagt man, niemand ist perfekt, also halten wir den Mund. Diese Gemeinde findet es anerkennenswert, wenn ihre Mitglieder einmal im Monat zum Gottesdienst kommen. Gott habe ja Verständnis, wenn wir Wichtigeres vorhaben. Der Gemeindebeitrag steht auch in jedermanns Belieben. Und wenn jemand Freude an der Mitarbeit hat, steht dem nichts im Wege, aber die Gemeinde hat auch volles Verständnis dafür, dass ihre Mitglieder anderweitig schon genug zu tun haben. In der modernen evangelischen Gemeinde geht es vor allem darum, dass jeder sich wohlfühlt. Liebe Gemeinde, das ist nicht Gottes Konzept von Gemeinde. Das ist Menschenwerk. Jawohl, er möchte, dass wir uns angenommen fühlen hier. Aber er möchte nicht, dass jeder tun und lassen kann, was er will. Das ist Tempelschändung, sagt Jesus. Der, der Tränen der Liebe um uns weint, der will seine Gemeinde reinigen. Der will uns reinigen von dieser falschen Großzügigkeit und Beliebigkeit, die uns nicht gut tut, die uns kaputt macht. Wir denken, wir gewinnen dadurch Menschen und wir halten möglichst alle beisammen. Aber das Gegenteil geschieht. Lesen wir die Bibel. Er will uns beständig reinigen und Jesus beruft sich dabei auf das Wort Gottes im Alten Testament. Er führt hier nicht eine Reform durch, weil er denkt, ja, nach meinem Dafürhalten. Er sagt in Vers 46, es steht geschrieben. Jesaja 56, Vers 7, mein Haus soll ein Bethaus sein. Also die Bibel ist die Norm für die Reform. Der lebendige Gott wollte es auch zur Zeit Jeremias. Wir haben es in der Lesung gehört. Er wollte sein Haus reinigen, als das Volk Israel den Tempel in Jerusalem zu einem Asyl von Menschen gemacht hatte, die ihre Sünden nicht ablegen wollten. Die wollten nicht umkehren. Die wollten nicht in der Heiligung leben. Und Gott warnte sie. Wir haben das in der Lesung gehört. Gott sagt durch Jeremia in dieser Tempelrede, guckt euch an, Leute, was ich in Silo getan habe. Da, wo Samuel groß geworden ist, bei Eli, das war ein Silo. Da, wo meine Wohnung stand. Guckt euch an, was ich da gemacht habe. Die Philister haben Silo zerstört, weil ihr euer gottloses Leben und euren Götzendienst ernster genommen habt als mich. Weil ihr meine Liebe zu euch, in der ich um euch geworben habe, zu einer Karikatur gemacht habt. Liebe Geschwister, lasst uns darauf achten, dass wir als Einzelne und als Gemeinde nicht Böses gut nennen und nicht Gutes böse. Dass wir, wie Paulus einmal sagt in Epheser 5, Vers 11, nicht Gemeinschaft haben mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern sie aufdecken, uns gegenseitig helfen, Sünde zu überwinden, Vergebung zu erlangen und ein Leben in der Heiligung zu leben, dass Jesus immer ähnlicher ist. Dass wir uns helfen, dass unser Leben keinen doppelten Boden hat, sondern dass wir lauter sind, dass wir eindeutig sind, dass wir unsere Sünden bekennen und durch die Kraft des Blutes Jesu dann auch lassen. Und dass unser Glaube kein Deckmantel der Bosheit ist, so sagt es Petrus mal. Dass ihr als freie Gotteskinder lebt, nicht den Deckmantel der Bosheit habt und dass wir ein geistlicher Tempel der Lehre sind, als Einzelne und als Gemeinde und unser Glaube kein Deckmantel der Bosheit ist. Wie Jesus an diesem Tag anfing, den Tempel zu reinigen, so fährt er dann an den folgenden Tagen fort. Das heißt hier, er fing an. Es ist anzunehmen, dass er da weitergemacht hat und dass er das dann vor allem dadurch tut, dass er jeden Tag täglich unerschrocken im Tempel lehrt und den Leuten bezeugt, dass alle Sünde vor Gott ein Gräuel ist, aber dass Gott den Sünder liebt, dass er ihn ruft, dass er ihm vergeben will. Und er zeigt ihnen so den Weg zum ewigen Leben durch sein Blut, durch das Opfer seines Leibes, durch das Kreuz, durch sich selbst. Und so wirbt Jesus um uns mit dem Tempel der Lehre, mit der Gemeinde. Interessant, Jesus sagt, mein Haus soll ein Bethaus sein und er macht es zum Lehrhaus. Wie passt es zusammen? Nun, Predigt hören mit gehorsamem und bereitem Herzen, das ist Anbetung Gottes. Wenn wir Predigt hören und predigen mit gehorsamen und bereiten Herzen, dann beten wir Gott damit an, dass wir ihn hören wollen, was er zu uns sagt in seiner Liebe. Dann unterbrechen wir damit nicht die Anbetung, wie manche meinen, sondern wir praktizieren Anbetung, wenn wir predigen und Predigt hören. Den Tempelautoritäten, lesen wir, ist Jesus ein Dorn im Auge. Jesus stört den Tempelbetrieb. Die Priester, die wollen aber nicht gestört werden. Störungen sind immer unangenehm. Sie bringen das Gewohnte durcheinander, sie bringen Aufregung und man muss dann irgendwie reagieren, man muss dann irgendwie handeln. Und die jüdischen Führer sorgen dann nach kurzer Zeit wieder für Ruhe. Jesus hat gestört. Sie spüren gegenüber Jesus, gegenüber dem treuen Jesus, spüren sie ihre Treulosigkeit, dass sie ihre Verantwortung nicht wahrnehmen für das Volk Gottes, dass sie ihnen nicht das Wort Gottes sagen und sie zur Umkehr führen. Und sie wollen nicht daran erinnert werden. Sie müssten sich ja sonst bekehren. Und das wollen sie nicht. Bitte nicht stören, hängen sie vor ihre Tür. Passt es dir, wenn Jesus dich täglich sein Wort lehren will, um dir zu sagen, was zum Frieden dient, was zum Leben mit Jesus gehört und was nicht? Passt es dir? Und das sagst du auch, bitte nicht stören. Ich möchte in meiner Welt weiterleben. Darf der Herr Jesus dich jeden Tag lehren, so wie er die Leute damals täglich gelehrt hat? Darf er stören, darf er dich wachrütteln, darf er Schluss machen mit deiner Welt, in der du dich so schön eingerichtet hast? Darf er das hinauswerfen, woran du dich verkauft hast und das dich zur Räuberhöhle macht, das dich zweideutig macht vor der Welt? Darf er das hinauswerfen? In den 7-Cent-Schreiben der Offenbarung macht Jesus zum Schluss jedes Briefes klar. Da sagt er am Ende jedes Briefes von diesen 7, sorg dafür, dass du zu den Überwindern gehörst. Verlass dich nicht darauf, dass du zu einer Gemeinde gehörst, dass du zum Tempel gehörst. sondern sorg dafür, dass du zu den Überwindern gehörst. Er sagt, wer überwindet, wer zu den Überwindern gehört, und dann folgt jeweils ein Versprechen, das Versprechen des ewigen Lebens. Die Volksmenge, die Jesus zuhört, die ist vorerst sein menschlicher Schutzschild, lesen wir in Vers 47 und 48. Und er lehrte täglich im Tempel, aber die hohen Priester und Schriftgelehrten und die angesehensten des Volkes trachteten danach, dass sie ihn umbrächten und fanden nicht, wie sie es machen sollten. Denn das ganze Volk hing ihm an und hörte ihn. Also das Volk deckt Jesus noch eine Zeit lang, indem sie jeden Morgen sich versammeln, vom frühen Morgen an zahlreich im Tempel erscheinen, um Jesus zu hören. Sie hingen an seinem Mund. Sie hängen an seinem Mund. Woran hängen wir? Hängen wir auch täglich an seinem Mund, an seinem Wort? Und Jesus wird dann aufgrund seiner Lehrtätigkeit, seines Anspruches zum Tode verurteilt. Und zuletzt wirbt er dann noch mit seinem Tod um Jerusalem. Seine Liebe wird verachtet, seine Lehre wird bekämpft und sein Leben wird gefordert. Die hohen Priester, Schriftgelehrten und Angesehensten im Volk machen den Tempel auf diese Weise dann wieder zur Räuberhöhle. Sie wollen nicht gestört werden von Jesus. Pastor Ludwig Harms, ich weiß nicht, ob den jemand von euch kennt, Pastor Ludwig Harms, hat zu unserem Predigtext gesagt, und nun sagt selbst, welcher Prediger hat euch denn eigentlich lieb? Der euch in den Himmel oder der euch in die Hölle bringen will? Ihr wisst doch, mit den Sünden kann man nicht in den Himmel kommen. Man läuft vielmehr mit den Sünden stracks in die Hölle hinein. Straft nun der Prediger deine Sünden, so hat er dich herzlich lieb. Denn er will dich nicht in die Hölle laufen lassen, sondern du sollst dich von deinen Sünden bekehren, dass du selig werdest. Lässt aber der Prediger dich mit deinen Sünden laufen und straft sie nicht, so hat er kein Fünklein Liebe zu dir. Er hasst dich vielmehr, denn er hält dich nicht auf in deinem Laufe zur Hölle, befördert deinen Höllenlauf vielmehr. Und was Ludwig Harms hier vom Prediger sagt, das gilt für jeden. Wir haben Verantwortung füreinander, wir sollen aufeinander Acht haben, wir sollen uns anreizen in der Liebe, wir sollen uns ermahnen. Und bitte, deswegen habe ich den Punkt auch so ausführlich betont, Tränen der Liebe. Ich habe in meinem ersten Dienst mehr die Betonung auf die Lehre gelegt, anstatt Gott immer wieder auch gleichzeitig zu bitten, gib mir Liebe ins Herz, Tränen der Liebe. Denn sonst werde ich die Menschen nicht zur Umkehr bewegen. Dann ist ihnen die Lehre oft zu hart. Und sie wenden sich ab, aber wenn sie aus diesem Herzen der Liebe kommt, gut, bei Jesus sehen wir, sie weisen ihn trotzdem ab, aber ich rede ja jetzt, ich stehe vor einer Gemeinde und stehe jetzt nicht vor der Welt, aber diese Tränen der Liebe, die wir gehört haben, bei Paulus gefunden haben, die wir auch im Alten Testament finden, lasst uns Gott darum bitten, um dieses Herz des Mitleids. Ich komme zum Schluss, wenn Steine schreien, Gedankenstrich, wie Jesus um uns wirbt, das war unser Thema heute Morgen. Wenn Steine schreien, wie Jesus um uns wirbt. Jesus weint über die, die ihn nicht als den anerkennen, der er in Wahrheit ist, der Messias, der König, der Friedefürst. Und er wirbt um die Menschen mit Tränen der Liebe, das war das Erste. Er hat ein Herz voller Mitgefühl für uns. Und dann das Zweite, Jesus wirbt um die Menschen mit dem Tempel der Lehre. Er ruft die Menschen hier in Hannover durch die Gemeinde, die sein Wort lehrt, die durch sein Wort sich beständig reinigen lässt. Die Gemeinde soll die Bibel ohne Abstriche lehren, denn die Bibel hat die Kraft, Jesu Herzenswunsch zu erfüllen, nämlich Menschen zu bekehren von den Götzen. Von den Götzen, die sie nicht tragen, von den Lebensphilosophien, die sie knechten, von den Abgöttern, die nicht helfen können, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott. Das Wort Gottes hat die Kraft dazu. Und dazu will der Herr Jesus seine Gemeinde gebrauchen und dazu will er dich und mich ganz persönlich gebrauchen, als ein Wahrzeichen Gottes, dass wir eindeutig sind, dass wir identifizierbar sind mit seinem Wort. Dass man nicht sagen muss, ja, die glauben an dieses Wort, aber die leben so. Sondern dass wir identifizierbar sind als ein Tempel des Heiligen Geistes, als ein Tempel der Lehre. Und wie geht das, fragen wir? Jesus macht uns hier deutlich, indem du täglich an meinen Lippen hängst. damit ich dir täglich meine Vergebung, meinen Frieden schenken kann. Gelobt sei der da kommt, der König in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Amen.